Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Ach ja. Was machst du da an deinem Telefon?
Ich fummel meine Notizen zusammen.
Ach so, ich dachte, schreibt der noch Nachrichten, während unser Intro läuft?
Tesfay, du weißt doch, das Klima ist mir ganz besonders wichtig. Und deswegen drucke ich doch keine Texte mehr aus.
Ja.
Und habe jetzt dieses Telefon. Und mit diesem Telefon kann man ja auch, da kann man ja Sachen machen. Ihr glaubt es nicht, Kinders. Und apropos Klima, ich bin heute...
Du hast
heute
auch gerade das Telefon gehalten, wie meine Mutter.
Ja, wahrscheinlich. Also ich kann das auch wirklich perfekt halten, wie der letzte Boomer. Apropos Klima, gerade, ich wollte eigentlich mit dem Auto herfahren, bin aber jetzt mit dem Rad unterwegs gewesen. Und das war jetzt schon am Montag die beste Entscheidung. Denn zum allerersten Mal habe ich gesehen, dass KlimakleberInnen sich auf die Straße geklebt haben und dann da so abgeschabt wurden. Ich habe mich immer gefragt, wie sieht das aus? Jetzt weiß ich's.
Wie denn? Mit so einem riesen Schaber oder was?
Also ja, du hast richtig so Geräusche und dann werden die da irgendwie vom Boden abgekratzt.
Okay, weil ich habe immer gedacht, man könnte, also nicht, man kann die natürlich nicht zwingen, ihre Sachen auszuziehen, ne? Aber ich habe mich schon immer gefragt, ob die sich an ihren Klamotten, ob
mit der
sich
Hand.
Mit der Hand.
Ja, ja.
Mit der Hand.
Das ist irgendeine Form von Kleber, die fest genug ist, dass man sich da festtackern kann und dass es ein bisschen dauert, aber jetzt auch nicht so ist, dass es gar nicht mehr abgeht.
Ja, okay.
Aber eine kleine Wunde wird man schon bekommen. Ich glaube nicht, dass das da so, also Handmodel danach ist schwierig, glaube ich. Steht aber bleibt auch nicht auf der Agenda von KlimakleberInnen.
So, und du bist aber, ich möchte mit dir über dieses Fahrrad sprechen, weil du bist reingekommen und, oder angekommen. Und ich habe dein Fahrrad gesehen und war sofort neidisch, weil es so hübsch ist.
Ist ein tolles Fahrrad, Tesfay.
Ja.
Ist ein tolles Fahrrad, Gazelle, Achtung, Produktplatzierung.
Ja, freue ich mich übrigens auch über ein Fahrrad von Gazelle, ich sag's mal nicht. Wenn die mich sponsern möchten,
ich
kann sie natürlich
nicht gesponsert bekommen.
Du hast es selber
ich habe es ja gekauft und es ist ein ganz tolles Rad. Es ist so ein Mix aus Citybike, hat so ein paar Rennradmomente, aber trotzdem total bequem und easy und man sitzt nicht so wie auf dem Klo gefühlt. Ich mag ja bei Rennrädern nicht, wenn man so komisch da drauf sitzt. Und bei dem sitzt man gefühlt wie auf dem Hollandrad, aber fährt wie auf dem Rennrad, was ich einen ziemlich guten Mix finde.
Voll. Und ich bin natürlich hängen geblieben auf der Farbe, weil...
Die Farbe ist toll.
Die Farbe ist mega und lustigerweise trage ich einen Jogginganzug, der genau diese Farbe hat.
Du passt
deswegen
heute perfekt zum
Rad. Ich brauche es heute wie so ein Accessoire.
Das brauchst
Fahrrad.
Du. Tesfay, weißt du, was wir auch gebraucht hätten?
Was?
Die Uhr. Das machen wir jetzt gleich noch schnell.
Ja.
Und ich muss mich kurz ausziehen, weil normalerweise raschelst du ja immer so. Und heute, hört ihr es, heute raschel ich wie so ein Bekloppter. Und deswegen mache ich das jetzt ganz schnell aus.
Du bist so frech, was du mir hier unterstellst.
Na, aber das Ding ist, weil wenn du raschelst, schimpfe ich immer mit dir. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, wenn ich jetzt rasche, dann hast du das Recht, mit mir zu schimpfen. Und das will ich nicht.
Das mache ich aber natürlich nicht.
Das würdest du machen.
Ja,
mit der Zeit hättest du es gemacht. Ich kenne dich.
Naja, gut, okay.
So, Tesfay, weiter geht's.
Bevor wir jetzt richtig in die Sendung, wobei sind wir ja schon.
Wir sind schon
mittendrin. Ich möchte noch eine Rückschau auf unsere letzte Sendung machen. Unser allererstes Hornochsen-Special, in dem wir uns mit einigen Hornochsen beschäftigt haben. Aber da wussten wir natürlich auch noch nicht, wie viele Hornochsen mehr innerhalb kürzester Zeit sich ins Rampenlicht drängen würden. Wirklich.
Ja.
Also so, als ob man sich darum reißen
würde.
Wir
kamen im richtigen Moment eigentlich. Wir waren schon wieder ein bisschen zu früh und dann auf einmal ist es nochmal explodiert.
Ja, also da war schon viel los und Tarek hat eine kleine Umfrage gestartet und gefragt, wer sind denn eigentlich eure Hornochsen? Und jetzt bist du mal Jörg Schönbohm mit den Zahlen.
Tarek, du kannst vorlesen, komm mal vor.
Okay. Also, du hast die Umfrage gemacht und das Ergebnis lautet wie folgt. Auf Platz 1 war Boris Palmer, war aber auch keine Überraschung.
Ja.
Dass der immer noch so rumgeistert, das hat mich ja da schon sauer gemacht, weil der sich in der Vergangenheit so viele Dinge geleistet hat, wo man ihn eigentlich schon hätte irgendwie zumindest aus der Öffentlichkeit schubsen müssen.
Ja.
Dann Benjamin von Stuckrad-Barre, sehr interessant,
aha,
weil der ja nur eigentlich gerade mit einem Roman am Start ist, der ja eigentlich mit... mit denen seinesgleichen, muss man eigentlich schon ein bisschen sagen, eigentlich aufräumen soll,
abrechnen
so ein bisschen
will.
Abrechnen
ja.
will.
Kam aber nicht so gut an, gerade ja. in der feministischen Bubble kam das nicht gut an, wie halt eine Person wie er, der eigentlich Nutznießer des Systems
Voll.
Ist, jetzt auf einmal das System kritisieren möchte, kam bei einigen FeministInnen nicht ganz so gut an und deswegen auch ja,
nachvollziehbar.
Die vielen Vorschläge, ihn doch auch mal als Hornochsen zu etablieren.
Etablieren vor allen Dingen. Und dann natürlich der Mann, der seit den Vorwürfen eigentlich nichts gesagt hat. Till Schweiger.
Oha, stimmt.
Till Schweiger, der war auch ganz vorne mit dabei. Und man muss schon sagen, das sind jetzt alles keine großen Überraschungen. Sehr nachvollziehbare Kandidaten.
Das stimmt. Obwohl, ich muss eine Sache noch sagen zu Till Schweiger. Also alles, was er getan haben soll, muss natürlich ernst genommen werden. Und das muss auch aufgearbeitet werden, gar keine Frage. Sollte es aber wirklich stimmen, dass Till Schweiger ein Alkoholproblem hat, ist er davon natürlich nicht freigesprochen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, Alkoholsucht ist eine Krankheit. Das entschuldigt nicht, was er gemacht hat. Das gibt mir aber als eine Person, die immer sehr, sehr stark mit Till Schweiger ins Gericht gegangen ist, einfach eine andere Facette. Wie gesagt, die Sachen, die er gemacht hat, auch wenn sie strafrechtlich waren, müssen dementsprechend verhandelt und auch dann bestraft werden. Nichtsdestotrotz ist es dann auch eine Person, die krank ist und die von mir, nur von mir persönlich, bei diesem ganzen Prozess ein bisschen mehr Empathie bekommt.
Das Ding ist natürlich jetzt gerade im Fall von Till Schweiger, müssen wir uns natürlich auch nicht nur über ihn unterhalten, sondern das System, das jemanden wie ihn möglich macht. Ja.
ja.
Also da sind dann natürlich auch Vertriebe, Produktionsfirmen, Verleih, Kinos, also diese ganze Filmbranche, die ja ganz offensichtlich um dieses Problem weiß, ja, aber einfach die Klappe hält, solange gut und viel mit dem Geld verdient werden kann. Ja. Und die über sein abusive Verhalten zu jedem Zeitpunkt ganz offensichtlich irgendwie unterrichtet sind, aber wegschauen können, solange das Ganze profitabel ist.
Ja.
Und da ist es natürlich auch ein Till Schweiger, aber eben nicht nur ein
ja.
Till Schweiger, sondern um jetzt unsere gemeinsame Freundin Jasmin Shakiri zu zitieren, es ist nicht nur der Schweiger, es sind auch die Schweiger.
Mhm, wow.
Hat Jasmin bei der Moderation, bei ihrem Öffnungsmonolog vom Filmpreis letzte
Krass.
Woche gesagt, hat sie richtig gut
ja,
gesagt. Ja,
das stimmt allerdings.
Also insofern, da hat sie einen Punkt.
Definitiv.
Wir haben euch nicht nur nach euren Hornochsen gefragt, sondern vor allen Dingen auch, oder auch, nicht nur vor allen Dingen, sondern auch zu den Themen befragt, die ihr mal hier gerne betrachten
ja,
wollt.
Ja, das haben wir, Tessfall. Und da kam auch natürlich ganz, ganz viel zurück. Und ich kann schon verraten, ihr Lieben, ein Thema, was von einigen von euch vorgeschlagen wurde, hat was mit Netflix zu tun. Und über dieses Thema werden wir auch heute sprechen. Deswegen schon mal kleiner Spoiler. Wenn ihr uns Sachen schickt, ihr Lieben, wir nehmen das ernst und wir sprechen dann sehr, sehr gerne drüber. Deswegen macht gerne weiter so. Schickt uns eure Momentchen. Was aber jetzt das Thema ist, über das wir gleich sprechen werden, das verraten wir aber erst, wenn es soweit ist. Ich liebe ja immer Spannungsbogen.
Oh, Teaser. Ich möchte mit dir
über Teaser-Tarek,
du bist Teaser-Tarek. Du bist Teaser-Tofu.
Teaser-Tofu.
Du bist diese Teaser-Tofu, von der immer alle sprechen.
Ich bin der Teaser-Tofu.
Du hör mal, ich möchte mit
hör
dir...
Mal.
Ich, hör mal.
Hör mal, sogar, das hast du beim letzten Mal schon gesagt.
Hör mal.
Und ich habe das Gefühl, da habe ich dich auch ein bisschen geinfluenced, weil hör
ja,
mal,
hör
ist
mal.
So Ruhrpott.
Ja, ist
hör
es.
Hör mal, ist, das ist einfach so... Das ist
ja.
so Ruhrpott, das geht gar nicht mehr.
Ach,
ich liebe es.
Ja, du hast mich eh in vielerlei Hinsicht geinfluenced.
Und du mich mit, da sind wir jetzt.
Da sind wir jetzt.
Da sind wir jetzt.
Hör mal. Ich möchte mit dir über Beyoncé sprechen.
Ach, Beyoncé, du hast wahrscheinlich zu, meine süße Maus, ich liebe
Tour
dich.
Tourauftakt. Interessanterweise yeah. nicht in den USA.
In Amsterdam war das, oder?
In Schweden ist
in
sie
Schweden,
losgegangen.
Ah, ja.
Die ist, in Schweden ist sie gestartet, was,
sie
ich,
gestartet.
Was ich ganz interessant finde.
Ja.
Aber normalerweise gehen die ja immer erst in den USA auf die Tour, so ewig. Irgendwie 38 Städte, die sie da besuchen. Aber jetzt geht es in Europa los und alle amerikanischen Fans gucken so nach. Neidisch rüber und denken sich so, mein Insta-Feed war voll davon.
Ja.
Wirklich voll davon. Und ich freue mich sehr auf diese Tour, weil ich glaube, ich habe richtig Bock auf die Kostüme.
Ja.
Sage ich nochmal, weil ich glaube, ich habe richtig Bock auf die Kostüme und ich finde ja, sie hat, du weißt ja, du warst ja neulich bei dieser Mugler H&M-Sache,
ja.
Und diese Mugler Bodysuits, die ja so von Dua Lipa irgendwie populär gemacht wurden, die sind ja jetzt auch gefühlt irgendwie überall.
Ja, ja, ja.
Und Beyoncé hat auch ein Bodysuit an, aha, aber nicht von Mugler,
ja,
sondern eins von Loewe.
Ja.
Und da dachte ich auch so, das ist dieses mit den Händen, die dann so irgendwie über die Brüste und am Hintern und im so Intimbereich, also auf Höhe des Intimbereiches so sind und so, wo man auch so denkt, kann das sein, dass das der Dolchstoß für den Mugler Bodysuit war und der jetzt ersetzt wird durch ein Loewe Bodysuit? Ich weiß
nicht.
Bin mal gespannt.
Interessante Story. Loewe wird, glaube ich, jetzt nochmal, die waren ja ein bisschen, die sind ja ein bisschen in so, also die waren jetzt nicht so im Moment, hatte ich das Gefühl. Und jetzt aber scheint da wirklich auch innerhalb des Unternehmens ein großes Bestreben zu sein, nicht nur klassisch zu sein. Und dann natürlich mit einer Person wie Beyoncé kann man nicht. Ich glaube, Loewe sollten wir alle auf dem Schirm haben die nächsten Jahre. Die haben jetzt auch angefangen, so ich glaube letztes Jahr, mit so sehr, sehr witzigen. Es gibt immer dann so ein bisschen so, wie wenn man nach Kos geht. Du hast halt diesen Kos-Look, aber dann, wenn du ein bisschen wühlst, findest du immer so 3-4 Pieces, wo du denkst so,
fun.
Das gefällt mir. Und da hatten sie nämlich so Schuhe, die eine Jeanshose waren, so Jeans-Boots, die eine Jeanshose auf, glaube ich, auch verkehrt herum waren. Also ganz, ganz geil. Und ich glaube, von diesen Pieces wird es in der nächsten Zeit bei Loewe ein bisschen mehr geben. Ich glaube, da passiert was, mein Engelchen.
Die Mode war aber gar nicht so sehr das, was jetzt irgendwie riesig im Vordergrund stand.
Also ich war ja überrascht. Ich dachte erst, das wäre ein Joke. Bis ich dann, also erstmal muss ich sagen, mein Feed war nicht so voll, weil die Kardashians waren nicht in Europa für das Beyoncé-Konzert. Mein Tor zur Welt sind ja die Kardashians.
Du folgst nur denen, ne?
Ich folge nur den 6 Frauen, inklusive Chris natürlich, als Mutter aller Frauen. Und alles Gute zum Muttertag. Liebe Chris, auch nochmal nachträglich. Auch von mir. Und also die Kardashians waren ja nicht da, aber ich habe auch viele Dinge in meinem da auf diesem Instagram gesehen. Und zwar war ich dann sehr überrascht darüber, dass es alle Leute sehr krass gefeiert haben, dass Beyoncé die Queer Flag mit allen Identitäten und allem, was das von A bis Z der Queerness vorhanden ist, da irgendwie im Hintergrund hatte. Und alle sind ausgeflippt und nach dem Motto, jetzt setzt sie sich ein für Queer Rights. Und ich war so, Leute, reicht das schon, da einfach ein paar Flaggen im Hintergrund zu haben? Ich dachte wirklich erst, es wäre ein Scherz. Ich dachte, sie hat irgendetwas anderes da drauf projiziert und hätte man halt so, wie mein Onkel ist auch gay, als sie dann so erzählt hatte, warum sie jetzt auch Renaissance macht, da dachte ich so, vielleicht ist das jetzt der Joke. Also wo ist der Joke-Moment? Aber der kam nicht.
Es war voll ernst.
Und ich war so, ich meine, ich liebe Beyoncé, aber die bekommt jetzt keinen Applaus. Ich würde niemals einen Screenshot oder irgendwas, ein Foto teilen, nur weil die da jetzt ein paar Flaggen aufgehangen hat.
Beyoncé, hin oder her, das ist alles schön und gut. Aber ich darf mir ja jede zweite Woche darf ich mir das Studio mit der neuen Beyoncé, a.k.a. Sam Smith, teilen, nämlich Tariq Tofu.
Wie meinst denn du?
Na,
ich habe mich gerade kurz umgedacht, also, wer ist denn noch
du
alles
hast
hier?
Letzte Woche kein musikalisches Update abgelegt, deswegen now, do it,
Ja, oh Gott, Testfall. Es ist jetzt so die Tatsache, dass wir wollten eigentlich letzte Woche Freitag drehen, musste leider verschoben werden, weil der DOP, das ist der Director of Photography, also auch ein wirklich wichtiger Posten, der steckte leider in Kanada fest und konnte halt nicht letzte Woche Freitag dann wie geplant in Berlin sein. Und natürlich ist es manchmal ganz gut, nochmal so auf eine Woche zu verschieben für viele Gewerke. Ich war aber eigentlich so, oh, lass es uns jetzt bitte einfach machen, weil natürlich gedanklich habe ich das Musikvideo schon ein bisschen abgegeben. Ich bin jetzt eigentlich dabei, die Single-Release-Party zu planen und zu organisieren. Und ich hätte gerne so ein kleines Häkchen an so die nächsten ja, jetzt noch 4 Wochen gemacht. Aber ich werde es jetzt diese Woche machen. Ich freue mich sehr. Ich bin panisch, wie zum Gehen nicht mehr. Wo ich bin gar nicht panisch. Panisch ist das falsche Wort. Ich bin eher sowieso, also ich komme aus einer sehr manischen Phase, in der ich dachte, ich schaffe alles. Und jetzt bin ich in der Phase, wo ich mir wirklich jeden Tag denke, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und ich finde alles schlecht, was ich mache. Ich kritisiere alles, was ich mache. Dann versuche ich nicht so streng zu mir zu sein. Dann bin ich wieder genervt, dass ich es nicht hinbekomme. Bla, 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 bla. Ich bin ein Wrack. Hat Natessa. Ich sage es, wie es ist.
Aber ein freshes Wrack.
Ja, das stimmt. Ich bin ein Wrack mit neuen Augenbrauen, ein bisschen Botox und eventuell ein bisschen Fillern in meinem Backen.
Oh, warum guckst du so? Ich gucke, ob ich sie sehe.
Man sieht es natürlich nicht, aber sie sind da.
Oh ja.
Siehst du, dieser Moment hier an der, hier aha, liegt jetzt so ein bisschen mehr. Und es liegt daran, dass ich ein paar neue Filler habe, weil ich dachte mir, wenn du dich jetzt noch mal ein bisschen herstellst, dann aber bitte vor deinem Video.
Solange du dir nicht das Wangenfett entfernen lässt, ist alles gut.
Ist das so?
Bella Hadid hat es machen lassen, sich das Wangenfett. Buccal Fat Removal.
Oh, dann mache ich das jetzt wahrscheinlich auch.
Nee, komm, wir machen lieber mit dem weiter, was am Wochenende passiert ist.
Yes, und es bleibt musikalisch. Der Moment. Tesfaye, es gab mal wieder den ESC, den Eurovision Song Contest. Mhm. Und der war ja am Wochenende und der fand in Liverpool statt, obwohl ja letztes Jahr die Ukraine gewonnen hat. Und aufgrund des russischen Angriffskriegs ist Liverpool quasi eingesprungen. Man hat sich darauf geeinigt, dann dort das Event zu machen. Und was soll ich sagen, liebe Tesfaye? Es war der Moment. Es war aber auch ein Spektakel. Mhm. Und das Motto dieses Jahr hieß United by Music. Und man muss schon sagen, Tesfaye, das Motto wurde vom Publikum, wie ich finde, sehr, sehr schön gelebt. Es gab Höhen, es gab Tiefen, aber in allem war es eine Show.
Es war eine Riesenshow und ich bin ja auch ein bisschen ein Sucker for Show. Also ist so, ich mag einfach gute Produktionen, ich mag das, eine große Bühne, auch wenn es dann musikalisch und so und inhaltlich vielleicht nicht so meins ist. I do appreciate the effort. So, ja. Weißt du, ich weiß es wirklich zu schätzen, wenn man da sich so ranstellt und da gebe ich dir recht. Das war schon toll. Für Deutschland allerdings kein so ein schöner Tag.
Nee, Tesfaye, es sah nicht gut aus.
Nee, Deutschland hat nämlich die Band Lord of the Lost ins Rennen geschickt mit dem Song Blood and Glitter oder so. Mhm, ne?
Ja.
Und du hast ja schon ganz schön gegen diesen Act, sage ich jetzt mal, gewettert.
Ja, das habe ich, Tesfaye. Das habe ich getan. Und ich denke mir jetzt auch, ne? Das hätte ich sein lassen müssen, weil ganz Europa hört ja Tratsch und Tacheles. Und ich gehe schwer davon aus, dass aufgrund wirklich meiner auch teilweise nicht so netten Worte wir jetzt das Schlamassel haben, dass Deutschland auf dem letzten Platz gelandet
wieder, oder?
Ist. Es waren jetzt schon viele fast, es kommt immer darauf an,
letzte
wie viele
und
da.
Vorletzte
genau.
Plätze.
Also ich glaube,
ja.
Letztes Mal war es der 25. Es gab aber, glaube ich, auch nur 25 TeilnehmerInnen. Also die Platzierungen der letzten Jahre waren wirklich eher bescheiden. Sagen wir es mal so. Und
jetzt sind wir solide auf dem letzten Platz gelandet.
Das ist jetzt der neue Ort, wo man sich so relativ bequem gemacht hat. Und ich muss wirklich sagen, mir tut es ein bisschen leid, dass ich da bei, als der Vorentscheid war, doch diese Band sehr, sehr kritisch mir angeschaut habe. Denn ich habe nämlich den Frontman bei einem Event kennenlernen habe den kurz interviewt. Und es ist wirklich ein herzensguter Mensch. Und man muss die Musik nicht mögen, aber man muss schon auch einfach respektieren, dass das MusikerInnen sind, dass sie in dem Genre, wo sie sind, auch eine gute Fanbase haben. Und das haben sie, weil sie auch einfach unterhalten können. Und deswegen finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der letzte Platz nicht wirklich gerechtfertigt.
Aber ich merke ja schon, wenn ich dich so reden höre, du bist ja wirklich ein ESC-Ultra.
Hat eine Tesla, ich bin besessen.
Wirklich?
Ja.
Warst du schon mal bei einem ESC?
Zum Zugucken?
Ja.
Nein, das war ich leider noch nicht. Ich wollte aber, als Maneskin gewonnen hat, wollte ich mit einer Freundin nach Italien, weil wir zusammen uns damals vor 2 Jahren das angeschaut haben und wir natürlich besessen von dieser Band waren und es einfach so cool fanden. Ja. Und sie kommt halt aus Rom und der war dann nicht in Rom, aber wir waren dann so, wenn der dann ist, dann müssen wir nach Italien. Haben wir auch nie geschafft. Aber ich werde irgendwann mal hindüsen. Ich warte ja immer noch darauf, dass der NDR endlich mal anruft und ich das mal moderieren darf. Weil Barbara Schöneberger, du machst ja einen tollen Job, aber es reicht es langsam mal. Es enough. Lass mich da jetzt mal ran.
Mach mal Platz.
Aber so, ich mag es wirklich sehr, sehr gerne.
Ich war ja schon mal bei einem ESC.
Wann warst du denn bei einem ESC?
2009.
Was hast du denn da gemacht?
Als Lena gewonnen hat. Da war ich in der Jury in Oslo.
Nein, wirklich?
Ja, habe ich dir nie erzählt. Ne? Ich war da. Ich war in der Jury und ich war
so
quasi,
lustig.
Seitdem kennen Leni und ich uns. Und so, seitdem mögen wir uns und
schön.
Da war ich schon mal.
Hm? Toll.
Aber ich muss ja ehrlich sagen, deshalb weiß ich schon auch immer sehr diese Produktion zu schätzen. Mhm. Deshalb finde ich auch die Fangemeinschaft, die sich da zusammenfindet, wirklich sehr nett, warm, offen und freundlich, einfach zugewandt, engagiert. Man mag die einfach.
Ja, voll.
Und der Vibe ist auch immer
der
schön.
Der Vibe ist geil.
Ich muss sagen, musikalisch ist es nicht so meins.
Ja.
Ich mag das auch nicht immer, wenn es zu klamaukig ist. Manchmal sitze ich auch so da und verstehe die Sachen dann einfach nicht.
Ja.
Aber ich möchte jetzt nicht so jemand sein, der das einfach uncool findet, weil es halt der ESC ist. Ich finde das auch lame. Sowas geht mir auf die Nerven, wenn Leute das uncool finden, weil es der ESC ist. Aber ich muss schon sagen, ich bin jetzt kein Ultra.
Ja.
So, und ich habe auch die KandidatInnen, die wir in den letzten Jahren, also die Deutschland in den letzten Jahren verschickt hat, auch nicht immer ganz verstanden.
Ja, aber das gehört auch ein bisschen mit dazu. Ein bisschen ist es auch so der Vibe vom ESC, dass man da nicht alles versteht. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem Tatort. Mhm. Man guckt es und irgendwie guckt man es, weil es irgendwie mit dazugehört, aber man regt sich auch oft sehr, sehr viel auf. Das heißt, als Ultra sitzt du da nicht und machst einfach nur Häkchen und denkst dir so, geil, sondern du sitzt da wirklich auch ein bisschen so mit dem Zettelchen und guckst dir mal an, was so dieses Jahr gemacht wird. Und Tessa, ich habe es auch dieses Jahr wieder mal gemacht. Ich habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben.
Wow,
da habe ich die mal kurz präsentiert.
Bitte, präsentiere sie.
Aber vorher muss ich husten. Tessa, das üben wir nochmal. Dafür brauche ich wie ein Pferd. Dafür brauche ich, und ich wie ein Einhorn. Und dafür brauche ich jetzt aber mal eine richtig tolle Stimme. Also, ich habe mir zu jedem Land eine Notiz aufgeschrieben. Österreich geht so. Portugal interessiert mich nicht. Schweiz, gute Stimme. Polen, langweilig. Serbien, verstehe ich nicht. Frankreich, vorhersehbar. Zypern, sehr attraktiv. Also wirklich, also wow. Zypern, Respekt.
Hallo.
Spanien, bisschen sperrig. Schweden, Khloe Kardashian, Gedenkfingernägel. Albanien, die Windmaschine fehlt. Italien, sehr schöne Stimme. Ja. Süßer Typ, sehr emotional. Er war ja den Tränen nah. Estonia, nicht schlecht. Finnland, bin ich raus. Tschechien, hätte richtig gut werden können. Australien, gar nicht meins. Belgien, wäre nice gewesen, wenn die Performerin nicht weiß gewesen wäre. Der Song ist aber mega. Armenien, toller Eyeliner. Moldau, schrecklich. Ukraine, habe ich mir mehr erhofft. Norwegen, bin ich sehr raus. Deutschland, Pyrotechnik und Flieg. Litauen, schöner Song, schöne Stimme, toller Look. Israel, wow. Mhm. Slowenien, Harry Styles lässt grüßen. Kroatien, unangenehm. UK, bestes Motion Design. Amen.
Oh, wow.
Ja.
Die Khloe Kardashian Gedächtnisfingernägeln sind super.
Bei Schweden.
Sind das die von Loreen gewesen? Ja. Aber das habe ich, die hat die auch so inszeniert.
Ja,
okay, girl, I get it. Du hast Nägel. Ja, toll.
Oder?
Toll. Und
Der Kommentator, der Deutsche, hört hier auf. Leute,
Peter Ohren hört auf.
So, bevor ich vielleicht, weil scheinbar will die Barbara noch weitermachen, was auch vollkommen in Ordnung ist, vielleicht kommentiere ich das einfach das nächste Jahr. Oh Gott, dann würde ich so wirklich, da wäre ich wirklich den Trainer, wenn ich das dürfte, in so einem kleinen Kabinchen, natürlich full glam. Mhm. Und dann kommentiere ich das für mein Mutterland Germania.
Ach, wie witzig. Es gab ja einen Alternativkommentar, ne? Auf so einem österreichischen Radiosender von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das muss auch sehr unterhaltsam gewesen sein. Die natürlich alles das gesagt haben, was sich andere wahrscheinlich sonst so im Fernsehen nicht trauen würden.
Ja.
Aber nun denn, fashionmäßig.
Ja.
Was ist dir da aufgefallen?
Fashionmäßig muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich überhaupt nicht abgeholt.
Nee?
Also zur Met Gala wird da wahrscheinlich niemand eingeladen werden. Das ist aber, ich finde, der ESC lebt halt sehr auch von so... Ach, von so Momenten, die ich ein bisschen altbacken finde, so bühnenmäßig. Ich finde ja eh, ich bin auch nicht so der große Fan, wenn Beyoncé ihre Bühnenoutfits auspackt. Das hat für mich immer so ein bisschen was von vergangener Zeit. Wer natürlich sehr stark im Hier und Jetzt war, war definitiv Israel. Mhm. Also da lässt Dua Lipa ein bisschen grüßen.
Ja,
und das
ja.
sage ich gar nicht jetzt einfach so als schlechten, sondern wirklich als sehr, sehr, weil ich fand ja. das wirklich einer, das war in meinen Augen der beste Auftritt, mhm. weil alles gestimmt hat. Mhm. Und eben auch das Styling. Ich fand aber auch Litauen, diesen orangenen Kleid, Plateau, Valentino-Schuh-Moment, ob es jetzt wirklich Valentino oder Steve Madden war, das weiß ich nicht, so nah war ich nicht dran. Aber ich fand auch diesen Moment eigentlich ziemlich nice. Aber ansonsten muss ich sagen, holt's mich nicht so ab. Aber ich guck's jetzt auch nicht aufgrund der Kostüme. Fandest du einen Look richtig geil?
Nee, ehrlicherweise auch nicht. Aber... Du hast mir gesagt, die hatten alle Earpieces an. Daraufhin habe ich mir dann natürlich auch nochmal
so,
alle
stimmt.
Performances auf
ja,
diese
also
Earpieces
da war ich ein bisschen,
angeschaut.
Ja.
Vor allen Dingen, weil ich bei der Verleihung der Bären auch ein Earpiece an hatte, so ein richtig großes auf einer Seite.
Ja.
War ich auch so, da war ich ein paar Monate vor dem ESC wenigstens
ja,
mit dem Earpiece.
Aber leider warst du ein Jahr später als ich, deswegen muss ich da ganz ehrlich sagen, bin ich da auch ein bisschen so, Leute, hört auf mich zu kommen, zu kopieren. Ne? Der ganz Europa ist ja besessen nach mir, Tess.
Ja, alle machen, was die Tofu macht. Hör mal.
Wir müssen jetzt über Schweden reden.
Ja,
lass uns mal,
wir.
Lass uns
wir
mal über die Platzierungen
ja.
sprechen. Mhm. Denn es ist ja so gewesen, dass Schweden auf Platz 1 gelandet ist, Finnland auf Platz 2, Israel auf Platz 3, Italien auf Platz 4 und Norwegen auf Platz 5. Tesfaye, ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich sag's dir jetzt. Loreen, Euphoria, ist für mich, und das sage ich wirklich kurz vor den Tränen, ist für mich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Song, der jemals einen ESC gewonnen hat.
Mhm.
Muss aber ganz ehrlich sagen, mhm. und so sehr ich sie liebe, Loreen, du wirst zuhören, setz dich hin. Ich fand diesen Song...
Tattoo hieß der, ne?
Ja. Fand ich nicht... Hat mich nicht überzeugt.
Hat dich nicht euphorisiert?
Nee.
Aha.
Und ich finde den ersten Platz, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gönn's ihr, ich freue mich. Schweden ist ein tolles Land, gerade wenn es auch um Popgeschichte geht. Liebe Grüße an ABBA. Aber. der Platz Nummer 1 ist in meinen Augen,
ich
hätte
glaube,
nicht sein müssen.
Die Diskussion ist ja vor allen Dingen die, dass nach der Zuschauerwertung
Tesfaye.
Finnland ja auf Platz 1 gewesen wäre. Dann gibt es aber noch, und du kannst uns ja vielleicht das Prozedere, wenn du magst, noch ganz kurz erklären, gibt es ja noch diese Jurywertung,
ja,
die dann so sehr zugunsten von Loreen ausfiel,
ja,
dass sie damit auf Platz 1 gelandet
ja
ist. Ne?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Finnland auf Platz 1 hätte mich auch schockiert, dann lieber Schweden.
Das habe ich, ich habe den Auftritt nicht verstanden.
Nein,
I didn't get it.
Ja.
Ich habe dieser Moment, dieser Ballroom-Moment mit den Ballroom-Tänzern in Pink, die so dieses wahnsinnige Lächeln irgendwie im Gesicht haben. Das fand ich irgendwie geil. Es hat mir Spaß gemacht. Aber ansonsten, das ganze Ding, ich habe es nicht verstanden. Also,
ich habe es auch nicht verstanden.
Ja,
aber das gehört auch ein bisschen, wie gesagt, mit dazu.
Ja, genau.
Es gibt immer so diese Momente, wo man denkt, so, oh, verstehe ich nicht. Aber das ist auch Teil der Unterhaltung. Aber dass sie jetzt so weit vorne sind, hätte ich nicht gedacht. Aber okay, ich erkläre es ganz, ganz kurz. Es ist ja so, dass jedes Land Punkte vergibt und dann aber auch noch eine Fachjury. Und aus jedem Land, das antritt, gibt es eine Fachjury aus 5 Personen. Katja Epstein war zum Beispiel eine dieser 5 Personen, die aus Deutschland quasi geschickt wurden. Und die teilen sich das auf. Und genauso wie das Publikum verteilen die dieselben Punkte. Also 12.
12, 10 und dann 9, 8, 7, 6.
Und dann geht's runter, mehr oder weniger. Und das geht halt zu 50-50 rein. Und da wird natürlich gerade viel darüber diskutiert, weil eben Finnland, wenn es nach dem Publikum gegangen wäre, auf Platz 1 gewesen wäre. Und man fragt sich, ist es noch fein, wenn eigentlich das Publikum jemand anderen will, dass es dann auch diese Fachjury gibt. Die Fachjury gibt es seit 2016. Und ein Grund, warum es sie eben gibt, ist die Tatsache, dass teilweise Länder, die halt irgendwie sich sehr freundschaftlich, weil Grenze gegenüberstehen, sich dann doch damals so ein bisschen unabhängig von der Leistung die Punkte zugeschustert haben und Länder, wo einfach ein Konflikt besteht, den es ja auch zuhauf in den Mitgliedstaaten der ESC-Welt gibt, sagen wir es mal so, dann halt auch oft keine Punkte bekommen haben, obwohl die Performance mega nice war. Ob jetzt am Ende diese Fachjury wirklich genauso viel, also 50-50 mäßig reingehen soll, ich glaube, das wird jetzt gerade hart diskutiert. Aber Hartnett, wie sagst du immer, da sind wir jetzt.
Da sind wir jetzt und ein bisschen interessiert uns ja auch gar nicht so sehr, was diese Jury sagt. Uns interessiert natürlich auch nicht wirklich, was das Publikum sagt. Uns interessiert ja nur unsere persönliche Meinung,
Tarek. Wer ist deine Top 3? Sag es mir.
Meine Top 3, nachdem ich ja eingangs gesagt habe, ich verstehe viele Dinge nicht beim ESC, habe ich mir den angeschaut mit den Gesichtspunkten, was mochte ich denn an dieser Show? Und da ist bei mir auf Platz 1 Hannah Waddingham und die anderen ModeratorInnen.
Die fandest du toll. Die waren auch toll.
Sehr gerne. Ich mag Hannah Waddingham eh gerne. Ist eine Schauspielerin eigentlich. Eine Bühnenfrau durch und durch, die im Theater sozialisiert ist, eine Gesangsausbildung hat. Toll Schauspielerin. War in Game of Thrones zu sehen. Du kanntest sie aus Sex Education. Da spielt sie die Mutter von dem Schwimmer, der keinen Bock mehr hat zu schwimmen. Und sie ist so die Leistungsmama, die ihn da aber hindrängen möchte.
Die Quere.
Genau.
Die Quere Leistungsmama.
Die Quere.
Das ist eine Quere.
Elton hatte mit Hannah Waddingham auch einen sehr lustigen Moment bei der Punktevergabe. Sie spielt ja in Ted Lasso so eine Frau, die immer irgendwie Kekse bekommt von ihrem Trainer. Und der hat ihr dann auch Kekse mitgebracht. Und bei der Punktevergabe, das fand ich sehr witzig. Hannah Waddingham hat auch sehr gelacht und fand es richtig lustig.
Ich finde ja Elton leider unerträglich. Elton hat ja zum allerersten Mal jetzt, weil normalerweise macht der Barbara Schöneberger immer die Punkte. Und dieses Mal war es Elton. Mag ich gar nicht, aber ja.
Graham Norton, kennst du den? Das ist halt aus dem Talkshow-Host.
Nein.
Der war der andere. Das war der einzige
der war auch
Typ.
Witzig.
Der war sehr witzig und den fand ich auch sehr. Also ich mochte einfach alle vier gerne. Ja. Den hast du noch Alicia Dixon. Und jetzt
dem würdest du also 12 Punkte geben.
Den würde ich auf jeden
das
Fall 12 Punkte
geben.
Den fand ich toll. Dann mochte ich natürlich auch sehr den Auftritt von Israel. Da war so auch so, okay, die kann jetzt einfach auf Tour gehen mit einer Riesenproduktion. Das fand ich schon toll. Und dann muss man natürlich einfach auch sagen, wie gesagt, I'm a sucker for a show, mochte ich unglaublich gerne diese Bühne. Mit den LEDs, das war ja alles LED. Der Bühnenboden, da waren keine Ahnung wie groß und wie viele Screens da waren. Das sah alles schon sehr spektakulär aus. Die Produktion war toll, das Publikum war super. Also das fand ich schon, da denke ich mir, das muss Spaß machen, da zu performen.
Ja, meine Top 3 sind Israel, Litauen und Italien.
Das Politikum. Eine Delegation der CSU war in Florida bei Ron DeSantis. Das klingt jetzt erstmal ganz harmlos. Wir müssen uns aber genauer angucken, wer eigentlich dieser Ron DeSantis ist. Das ist ein ultrakonservativer Gouverneur in Florida, der aber auch aktuell im Rennen ist, weil er nämlich der Präsidentschaftskandidat der Republikaner für die Wahl 2024 werden möchte. Aktuell liegt er aber hinter Trump zurück. Der ist verantwortlich für das Don't Say Gay-Gesetz, das lehrplanmäßigen Sexualkundeunterricht verbietet. Jetzt sind die USA ja an und für sich ohnehin schon nicht unbedingt das sexuell offenste Land, eher gelten ja eher als prüde. Nun möchte aber Ron DeSantis diesen Sexualkundeunterricht komplett verbieten, beziehungsweise sagt halt, naja, da sollten wir mal gucken, bis einschließlich 12. Klasse, also eigentlich die komplette Highschool, ist das verboten. Es wird also auch nicht über sexuelle Orientierung, es wird nicht über Genderidentität gesprochen und das finde ich super problematisch. Das ist so ein Ron DeSantis-Move. Kannst du dich, Tarek, noch an deinen Sexualkundeunterricht erinnern?
Ja, tatsächlich schon, weil unser Lehrer hatte damals gesagt, diesen Satz habe ich mir gemerkt, der Coitus interruptus ist kein Verhütungsmittel.
So habt ihr in eurem Sexualkundeunterricht darüber gesprochen?
Über dieses Thema, ja.
Wirklich?
Ja.
Weißt du noch, in welcher Klasse das war?
Ja, das war im Gymnasium. Das heißt, es müsste so in der 5., 6., 7. Klasse gewesen sein.
Das Verrückte ist, ich glaube, wir hatten auch Sexualkontakt.
Aber mehr weiß ich da auch nicht.
Das ist so verrückt, weil ich habe nämlich dann auch darüber nachgedacht, wann denn mein Sexualkundeunterricht war. Und ich dachte so, das muss so in der 6. Klasse gewesen sein. Und ich weiß aber nichts mehr darüber. Also ich glaube, es ging dann nur so darum, so was sind so Geschlechtsmerkmale. And that was it. Also noch nicht mal, wie das technisch funktioniert, sondern gar nichts, und das war's.
Wir hatten auch nicht diese Banane, weil voll viele haben ja immer dann diese Banane oder eine Gurke oder ein anderes Gerät, was dem Gerät nach ähnlich sein soll und oder einem Gerät ähnlich sein soll. Und das fand ich, das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich diesen Bananenmoment mit dem Kondom draufpacken irgendwie so aus Filmen kannte und dachte, wieso machen wir denn wenigstens nicht das noch hier?
Nee, aber also das gab's bei uns auf jeden Fall auch nicht, aber ich kann mich da tatsächlich nicht mehr daran erinnern.
Ja.
Ich habe ja die Hoffnung, dass es heutzutage nochmal anders ist, dass man sich auch zum Beispiel so Sachen wie über sexuelle Orientierung, Genderidentität auch unterhält in Schulen, in Klassen. Hoffe, aber meine Kinder sind da noch zu klein für.
Ja.
Vielleicht kann ja jemand von den Tratschis, der unter Umständen ja schon ältere Kinder hat, uns mal darüber unterrichten, wie das aktuell in deutschen Sexualkundeunterrichtsstunden läuft. Das würde mich schon interessieren.
Es gibt natürlich tolle Konzepte, gerade also von der Kita bis in die höheren Schulklassen, wo Thematiken wie Geschlechtsidentitäten vor allem auch schon besprochen werden, auch verbunden mit so Rollengeschichtern, Geschichten, die auch einen Effekt auf die Art und Weise, wie wir lieben haben. Das wird dann natürlich bei Kleinkindern nicht in der Art und Weise thematisiert, aber kann da schon hinführen. Das heißt, wenn du einfach als Kleinkind schon über Geschlechtsidentitäten sprichst, ist dann der Weg späterhin auch über die Diversität von vielen Lebenskonzepten zu sprechen nicht mehr ganz so weit. Machen wir uns mal gar nichts vor.
Ja.
Wenn man auch so eine queere Pädagogik irgendwie feiert. Und das gibt es natürlich. Die Tatsache ist aber natürlich, du bist halt sehr davon abhängig, ne? Also in welcher Kita bist du? Wer sind die ErzieherInnen? Bei LehrerInnen gibt es ja so gute LehrerInnen. Wir haben aber auch ein Problem, dass da auch noch ziemlich viele alte Leute abhängen. Was nicht automatisch heißt, dass die keinen Bock auf die neuen Konzepte haben. Gerade bei LehrerInnen weiß man aber, dass diese besonders nicht so Bock haben, also die Mehrheit davon. Und natürlich auch immer diesen unfassbar krassen Lehrplan im Nacken haben. Deswegen, bevor die jetzt mal kurz eine Recherche im Netz machen, greifen dann doch viele LehrerInnen dann auch gerne zu dem Altbewährten. Und da wird dann leider sehr selten über Queerness oder all die anderen Themen gesprochen, über die eigentlich man mal, ne, kindgerecht ab Alter, je nachdem, aber auf jeden Fall sprechen sollte, weil Kinder haben Fragen. Und indem du halt allein mit Kleinkindern darüber sprichst, wo die Babys herkommen, was du auch schon sehr, sehr früh machst, meine Lieben, was auch vollkommen richtig ist,
Total. Kannst
du auch darüber sprechen, dass nicht alle Menschen Kinder bekommen wollen, dass nicht immer Mama und Papa dafür notwendig sind, bla, 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 bla. Und am Ende bist du bei genau den Themen, die zum Beispiel unser Kollege da aus den USA einfach gerne nicht im Unterricht und schon gar nicht in der Kita haben möchte.
Also Ron DeSantis ist einfach jemand, der diesen Unterricht komplett verbieten möchte. Also wie gesagt,
ich will den verbieten.
Ja, den willst du, wenn du weißt, was der noch so alles erzählt und macht, dann willst du den auf jeden Fall verbieten. Ron DeSantis ist als Gouverneur verantwortlich für die strengsten Bookbans an Schulen. Er hat einfach bestimmte Bücher verbieten lassen an Schulen, vor allen Dingen von schwarzen und queeren AutorInnen. Der hat ja nicht nur aus dem Lehrplan gestrichen, sondern tatsächlich auch aus den Schulbibliotheken verbannt. Beziehungsweise die Gesetze sind so schwammig und gleichzeitig streng, dass Schulen das schon in so vorauseilendem Gehorsam entfernt haben aus ihren Bibliotheken. DeSantis will ein Gesetz erlassen, das Critical Race Theory Kurse an Universitäten verbindet. Critical Race Theory ist ein wissenschaftliches Konzept. Das ist so eine Art Sammlung von Theorien aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, die sich jetzt mal ganz platt gesagt mit der Entstehung von antischwarzem Rassismus und der Art, wie sich der in den Strukturen hauptsächlich der USA niederschlägt und so weiter, die sich damit beschäftigen.
Wird sehr gerne als Rassismus gegen weiße Theorie verwechselt.
Genau das. Und über Abtreibungsgesetze in Florida brauchen wir jetzt gar nicht sprechen. Das ist so ein Typ, ähnlich wie Tucker Carlson, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen diesen Woke-Wahnsinn wettert, ja. Und dieser Ron DeSantis wurde von einer Gruppe CSUler besucht. CSUlerInnen, muss man sagen, ja. Das sind vor allen Dingen, und das fand ich so interessant, weil erst dachte ich, ach, das ist bestimmt so eine Gruppe von Hinterbänklern, die sich irgendwie wichtig machen wollen, weißt du?
Hinterbänklerinnen.
Die sich wichtig machen wollen. Und dann guckst du aber hin, wer da mitgefahren ist. Und dann denkst du dir, sag mal, habt ihr einen Arsch offen? Mhm. Mit dabei der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer, der ja der schlechteste Minister aller Minister in der letzten BRD war.
Aber ein bisschen sexy auch.
Ja, I saw it coming. Der hat übrigens auch das Foto auf Twitter gepostet. Vize-Fraktionsvorsitzende der Union, Dorothee Beer.
Da bin ich stinkig.
Warum bist du bei Dorothee
Beer
stinkig?
Weil die ja Digitalministerin war. Und ich habe mal ein Event moderiert, wo sie quasi die Gastgeberin war und wo sie auch auf der Bühne war. Und ich fand die nett. Mhm. Ich fand die nett, ich fand die zugänglich, ich fand die sogar fast witzig. Mhm. Und da bin ich enttäuscht. Also es macht mich irgendwie sauer, dass sie da mitgefahren ist. Ärgert mich einfach.
Pass auf, noch mit dabei, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion Florian Hahn. Also wirklich keine No-Names.
Die Creme de la Kack, würde meine Oma sagen.
Und natürlich gab es für die auch Kritik, hauptsächlich aus der Opposition. Nun gibt es aber auch bei der CDU/CSU sowas wie einen Bundesverband für Schwule und Lesben, ja, kurz LSU. Und die haben Folgendes getweetet: Wir werden den Besuch von Andreas Scheuer, Doro Beer und Florian Hahn bei Herrn DeSantis nicht weiter kommentieren. Wir sind aber überzeugt, dass alle drei den LGBTIQ-feindlichen Kurs des Gouverneurs von Florida kritisch sehen und werden bei der nächsten Gelegenheit ihn da die ansprechen.
Bei der nächsten Gelegenheit.
Hallo?
Wow. Wann ist die?
Wann ist die? Also eigentlich übermorgen, wenn ihr euch auf dem Gang seht. Und da habe ich mich aber auch gefragt, und wir haben ja auch kurz darüber diskutiert, geht es eigentlich? Geht es eigentlich, queer zu sein und in der Union zu sein?
Offensichtlich.
Aber die Frage ist, kann man das wirklich nachhaltig machen? Weil natürlich die Reaktionen auf Twitter auch alle waren, sag mal, seid ihr feige. Das ist ein richtig feiger Move.
Ja.
Weil wenn ihr euch als queere Personen wirklich auch so verstehen würdet, könntet ihr das nicht gutheißen, dann müsstet ihr das auch offen kritisieren, statt zu sagen, wir werden es nicht weiter kommentieren, sondern das Vier-Augen-Gespräch suchen.
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, also ich persönlich finde, dass es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass es genau eben so einen Bundesverband gibt und dass der natürlich dadurch, das ist halt ein bisschen so, ne, also wie geht man mit Kritik in der eigenen Truppe um? Mhm. Bringt es etwas, sofort immer nach außen zu gehen und zu schießen? Ja, auch. Aber kann es nicht auch ein Weg sein, erstmal von innen aufzuräumen, bevor ich jetzt schon wieder quasi mit Dreck gegen das eigene Haus werfe? Ich finde, beides ist möglich. Ich find's auch okay, wenn es diese Form ist, nämlich zu sagen, ich find's ein bisschen, man hätte es ein bisschen, wenn ich deren PR gemacht hätte, hätte ich es ein bisschen geschickter formuliert. Aber am Ende wäre es dasselbe gewesen, nämlich lasst uns jetzt erstmal innerhalb der Familie gucken, wie wir das aufarbeiten, bevor wir jetzt einfach unreflektiert Dinge nach außen schmeißen, nur damit die Leute, die eigentlich eh nur nach Dreck suchen, sagen können, na schaut doch mal, was macht ihr da überhaupt, merkt ihr es denn gar nicht, bla bla bla. Mhm. Ich find's okay.
Also,
ich find's erstmal okay.
Was genau jetzt?
Den Kommentar.
Den Kommentar findest du echt okay, ja?
Natürlich finde ich es okay, weil ich meine, ich kann das nachvollziehen, auch warum der so formuliert wurde, weil natürlich da dann immer ganz, ganz schnell gesagt wird, eben, wie geht es überhaupt, dass ihr da drinne seid, wieso macht ihr das, bla 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 bla. Und das kommt natürlich jetzt auch, aber es macht es immer leichter, erstmal ein Krisenmanagement hinter verschlossenen Türen zu machen. Da rate ich sowieso allen Leuten auf Social Media, ihr Lieben, eure FollowerInnen und die Leute auf Twitter sind keine Jury. Das heißt, die werden eh machen, was sie wollen mit dem, was ihr macht. Versucht es doch erstmal innerhalb der Truppe zu klären und dann natürlich auch gerne mit einem scharfen Kommentar rauszugehen, wenn ihr merkt, innerhalb der Truppe funktioniert es nicht. Aber erstmal wieder ein bisschen Piano. Mhm. Bisschen Piano kann nicht schaden im Internet.
Das sowieso, da gebe ich dir recht. Ich glaube halt nur, dass es, wenn du wenn du jemanden im Freundeskreis hast, gefühlt, oder in deinem Arbeitsumfeld, der jemanden besucht und dann in den Austausch geht mit dem auch, wohl wissend, dass der quasi deine Existenz eigentlich nicht so gerne sieht, sag ich jetzt mal, finde ich schon schwierig.
Total. Ich meine, auf dem politischen Parkett redet man und trifft man immer mal Leute, die extrem queerfeindlich sind, die extrem rassistisch sind. Also wenn ich mit niemandem mehr interagiere, der sich auch queerfeindlich, frauenfeindlich, rassistisch verhält, dann kann ich auch nicht mehr auf die Straße gehen. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass das, ich finde den Besuch beschissen, aber ich finde es auch vollkommen okay, wenn jetzt gerade diese queeren Menschen innerhalb der CSU sich die Zeit nehmen und das versuchen, erstmal vor verschlossenen Türen aufzuarbeiten. Der Hornochse. Leute, wir haben lange überlegt, ob wir das wirklich machen können und machen wollen, weil in der Regel muss man ja schon sagen, dass die meisten Hornochsen eher Typen sind. Jetzt ist es ja zum allerersten Mal, glaube ich, vorgekommen, dass wir, also es waren schon mal Frauen auch nominiert, aber ich glaube, so den Preis gewonnen hat bisher noch keine Frau. Und dummerweise ist es jetzt auch noch eine schwarze Frau. Was mich irgendwie ein bisschen traurig macht, weil ich die Person, kommen wir sagen, wer es ist, Shonda Rhimes, auch wirklich cool finde. Ich und auch du haben uns aber auch diese neue Serie angeschaut, nämlich Queen Charlotte, was ja ein Spin-off von Bridgerton ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beim Gucken entsetzt. Ich habe die letzten 30 Minuten mich da wirklich durchgequält. Dabei ist die Serie nur 6 oder 7 Folgen lang, also eigentlich perfekt zum Wegsnacken. Vor allem, wenn man auch, wie ich, großer Bridgerton-Fan ist und eigentlich auch Shonda Rhimes-Fan ist. Aber was in dieser Serie passiert, und ich weiß nicht, Tessfei, ob wir da die Einzigen sind, aber ich fand's teilweise schrecklich.
Ja, ich bin auch sehr schwer reingekommen. Und bin nicht drin geblieben, ehrlicherweise. Ich bin dauernd rausgeflogen. Ich dachte auch so, was soll das denn alles? Was machen die denn da alle? Also ganz unabhängig davon, dass ich so ein paar handwerkliche Sachen nicht ganz verstanden habe, aber waren mir auch die Geschichten, die erzählt wurden, die Figuren, wie sie erzählt wurden, ich habe nichts verstanden. Ich mochte keinen von, also ja. Ich habe die Figuren nicht verstanden. Ja. Ich mochte keine dieser Figuren und irgendwie habe ich das Gefühl, braucht man bei so Serien doch immer ein oder eine Person, für die man ist, die man gerne mag und der man für die, wo man sich wünscht, ich hoffe, es geht für dich gut aus.
Ja.
Und das hat mir da total gefehlt.
Ach Gott, zu 100%. Ich fühle komplett, was du sagst. Ich konnte auch mit niemandem connecten. Was echt selten bei mir der Fall ist, weil ich mich doch auch ganz gerne auf die drauf setze so und denke, oh mein Gott, wir könnten FreundInnen sein. Fangen wir einfach mal an mit der Tatsache, dass es ja jetzt endlich eine auch queere Geschichte in der Welt von Shonda Rhimes gibt oder in der Bridgerton-Welt. Mhm. Jetzt ist es aber so, liebe Shonda, und ich meine, dafür bekommst du noch keinen Hornochsen. Das finde ich einfach nur ein bisschen schade. Mhm. Ist es einfach so, dass es zwei weiße Cis-Typen sind, also zwei schwule Männer, schlank, nicht behindert, die sich ineinander verlieben. Und dieser Aufbau, ich meine, dass jetzt der Butler von der Queen Charlotte gay ist, das hat mich jetzt nicht überrascht. Das war jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen miterzählt. Und dann wurde aber diese Gay-Liebesgeschichte so Boulevardesque inszeniert mit, die sind dann alleine im Raum, die Musik wird ein bisschen intensiver. Ich dachte mir, jetzt fick doch endlich. Und am Ende des Tages haben sie es auch gemacht. Und ich war wirklich so schon da. Gaye Momente sind kein boulevardesker GZSZ-Moment, den man mit Musik und machen sie es wirklich, der soll einfach miterzählt werden und nicht als so Zirkus-Pony-Moment inszeniert werden und dann auch noch von zwei weißen, schwulen Männern wieder. Das ist so, hatten wir alle schon da. Finde ich langweilig, kickt mich gar nicht. Aber das ist noch nicht Hornochsen-mäßig.
Hornochsen-mäßig waren wirklich, und das war ja auch schon in der ersten Staffel von Bridgerton ein Problem, dann hat man sich darum bemüht, es in der zweiten etwas anders zu machen. Es ist bedingt gelungen. Aber die Art und Weise, wie die Sexszenen in Bridgerton inszeniert werden, das ist schon verrückt. Das ist schon sehr grotesk. Es ist auch ein bisschen verstörend. Und ich glaube, es war ein Aspekt, der dich besonders verstört hat, Tarik.
Ja, also ich finde, oh Gott, also wo fangen wir da an? Ich meine, dass Sex in Filmen auch eine Illusion ist, das habe ich auch verstanden, Leute. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber die Art und Weise, wie bei Queen Charlotte dieser Moment von zwei Heteromenschen, Männer, ja, schön wär's, zwei Heteromenschen haben Sex, kommen permanent gleichzeitig. Es gibt gar keinen Moment von, oh, vielleicht, nein, es geht sofort rummel die Bums los. Beide kommen gleichzeitig. Frauen sind permanent eingehüllt. Die Männernippel werden dir ins Gesicht gedrückt bis zum geht nicht mehr. Ich ertrag das nicht mehr. Ich finde das so bescheuert und du sagst schon grotesk trifft es. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Mir wird übel. Mir wird übel, wie strange Sexualität in Serien, ganz speziell in der Shonda Rhimes Bridgerton-Welt, nochmal von einer schwarzen Frau, wie das verhandelt, thematisiert und inszeniert wird. Ich kann auch nicht mehr dabei zuschauen, wie irgendwelche Jungfrauen von irgendwelchen Typen entjungfert werden, dass das auch gar nicht richtig thematisiert wird und dann jetzt wie bei Queen Charlotte irgendwie den Spaß ihres Lebens haben. Ich meine, good for her, wenn es wirklich so ist, aber so ist es doch dann oft, also so oft, wie wir es schon gesehen haben, ist es ja nicht. Zeigt mir doch eine, also ich weiß auch gar nicht, oder lasst es doch einfach sein. Lasst es doch bitte einfach sein.
Ja. Naja, die Darstellung von Frauen ist ja einfach so als große Überschrift das, was ich so schwierig fand. Also oder? Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie diese Frauenfiguren da gekennzeichnet sind. Queen Charlotte, eine junge Frau, die aber als Königin dann natürlich auch irgendwie so eine unberechenbare, launische Königin ist, bei der man irgendwie nicht weiß so richtig, warum die so handelt, wie sie handelt. Ich habe diese Entwicklung von so einer idealistischen jungen Königin hin zu dieser abgebrühten, gelangweilten Frau mit 13 Kindern, die ihre Kinder nicht im Griff hat, die für diese Kinder, das machen die ihr auch irgendwann zum Vorwurf, keine wirklich wohl. Ich habe es nicht genau verstanden. Ich habe ihre Schwiegermutter nicht verstanden. Also die Mutter des Königs, die auch nur böse war, nur gemein war. Irgendwann wurde dann mal so vielleicht ein bisschen erzählt, dass es ihr halt auch um ihren Sohn ging, dass sie sich immer Sorgen macht um diesen Sohn, der ja ganz offensichtlich Probleme hat, seine mentale Gesundheit betreffend. Und das habe ich nicht verstanden. Die Mutter von Violet ist eh nur gemein. Also ich fand irgendwie, es gibt so niemanden, den man richtig mochte. Auch bei diesen Frauenfiguren nicht. Und alle waren irgendwie schwierig. So.
Total. Alle Frauen in meinen Augen sind auf Gebrüder Grimm-Niveau irgendwie hängen geblieben, wo ich mir denke, auch das hätte man definitiv besser machen können, auch von einer Frau. So. Und ich will gar nicht sagen, dass ich an schwarze Frauen andere Standards habe, aber wenn das jetzt zum Beispiel eine Produktion von keine Ahnung wem gewesen wäre, hätte es mich auch genervt, aber nochmal ein bisschen anders, weil natürlich sind schwarze Frauen nicht frei von Misogynie und von Sexismus und also von all dem Scheiß, der uns einfach umhüllt. Aber gerade von einer so etablierten und auch einer Person, die sich auch auf die Fahne geschrieben hat, Dinge anders zu machen, Geschichten anders zu erzählen, erwarte ich, es tut mir leid, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, keine Ahnung was, ich erwarte da einfach viel, viel mehr. Und jetzt kommt etwas, was mich wirklich, also was mich fassungslos macht. Also was ich überhaupt bei niemandem mehr irgendwie akzeptieren kann. Nämlich die Art und Weise, wie mit sexueller Gewalt gegen Frauen umgegangen wird. Nämlich Lady Danbury hat ja, bevor wir sie in Bridgerton als ewige Witwe kennenlernen, einen Typen auch mal gehabt, nämlich Lord Danbury. Und Lord Danbury ist einfach eine Person, mit der sie zwangsverheiratet wurde. Machen wir uns mal gar nichts vor. Und die Art und Weise, wie diese vermeintlichen Sexszenen da inszeniert werden, die mit Sex nichts zu tun haben, denn es sind Formen von sexueller Gewalt. Es ist nämlich so, dass Lady Danbury da einfach sich nur hinlegt und es über sich ergehen lässt, dass dieser Typ, den sie überhaupt nicht attraktiv findet, den sie niemals geheiratet hätte, aber dieser Mann fordert halt von ihr auch Geschlechtsverkehr. Und das sehen wir nicht nur einmal, wie sie da gelangweilt liegt. Das sehen wir mehrmals in fast jeder Folge. Irgendwann gibt es sogar ein verficktes Best-of davon, wie diese Frau da sich einfach nur hinlegt und es über sich ergehen lässt. Und es bekommt halt nicht so einen Slapstick-Moment. Es wird schon fast als Comedy-Moment inszeniert. Wo, als ich da saß und ich war wirklich, also einmal, okay, auch schon scheiße, aber okay, aber doch nicht als Slapstick.
Ja, ja. Das Schwierige in dem Zusammenhang ist, und da kommt, spielt es vielleicht auch nochmal in diesen Slapstick-Charakter hinein, ist ja, dass Lord Danbury, der einer der wenigen schwarzen Dark-Skin-Männer auch ist, die in dieser Serie, in dieser Staffel auch auftauchen, und der sieht wirklich aus wie eine rassistische Karikatur und ist dann halt auch noch quasi derjenige, von dem diese sexuelle Gewalt ausgeht. So. Und dann ist es ausgerechnet ein weißer alter Mann, der gar, ne, der dann der nicht nur der sexuelle Retter ist, aber dann eben auch noch für den ersten Orgasmus führt. Und er ist derjenige, der auf seiner hysterischen Frau, die ja auch Rassistin ist, flüchtet. Mhm. Es ist so, man guckt sich diese Geschichte von Lady Danbury an und denkt sich so, wirklich? Also warum erzählen wir das so?
Ja.
Naja, also ich hab das auch schlecht geguckt. Bei der letzten Folge bin ich dann auch final einfach eingeschlafen und konnte mich auch ich konnte mich dann auch nicht mehr dazu motivieren, nochmal zurückzugehen und das nochmal zu gucken. Ich verstehe die Serie nicht. Ich verstehe die Figuren nicht. Und ich find's ehrlicherweise schade, dass sowas von Shonda Rhimes kommt. Finde, da sind einfach extrem viele Dinge richtig schlimm und schlecht gelaufen. Und ja, deswegen ist Shonda Rhimes leider, muss man sagen, unser Hornochse der Woche.
Aber hat eine Tesswei. Mhm. Was machen wir denn jetzt mit Shonda Rhimes? Also ich bin wirklich kurz davor, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch Bock habe, die dritte Staffel Bridgerton mir anzugucken. Ich bin wirklich so, weil to be honest, es gab auch schon bei Bridgerton sehr viele rote Flaggen. Mhm. Und das, was daraus gemacht wurde, ist jetzt der Spin-off Queen Charlotte. Also ich bin so, was soll ich mich damit noch beschäftigen?
Das ist ja ohnehin ein Vorwurf, den man Shonda Rhimes des Öfteren macht, ist, dass sie ja nicht unbedingt Serien für schwarze Personen macht. Aber Shonda Rhimes ist natürlich trotzdem eine schwarze Frau und hat auch empowernde Momente schon bei Grey's Anatomy gehabt. Wenn da so eine Oberärztin einfach kommentarlos schwarz ist, dann ist es ein empowernder Moment. Dann ist es auch ein empowernder Moment, wenn sie relativ natürlich irgendwie interracial Beziehungen zeigt, ne, Liebesbeziehungen zeigt, auch ohne die irgendwie zu problematisieren oder zu erklären.
Ist die auch How to Get Away with Murderer auch von Shonda Rhimes?
Das hat sie produziert, ja.
Immerhin.
Und ne, also so. Also Grey's Anatomy ist das eine, aber die Zusammenarbeit mit Viola Davis, den Raum, den sie ihr da gegeben hat, auch als schwarze Frau in ihrer ganzen...
Als Dark Skin.
So als Dark Skin, ne? Schwarze Frau in ihrer ganzen Verletzlichkeit, in all ihren Facetten, das ist schon toll. Aber entsprechend ist es vielleicht auch genau deswegen so enttäuschend, wenn sie dann eben mit Queen Charlotte um die Ecke kommt und man halt so ist, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich mit dir machen soll. Also Tarek, mir geht's da ähnlich, ich weiß nicht, was wir mit der jetzt machen. Außer eben irgendwie darauf warten, was sie als nächstes macht. Aber wie gesagt, nach all der Kritik mit diesem Produkt zurückzukommen, da war ich schon so, Auf der anderen Seite, wir haben eine schwarze Königin, die wird auch als schwarze Frau erzählt, die wird auch mit einem gewissen Bewusstsein für ihre Race erzählt. Diese Probleme, die man in der ersten Staffel nur so hat angedeutet hat, die werden hier natürlich ausgeführt. Aber es ist halt echt so vieles problematisch weiterhin. Insofern, I don't know.
Wir brauchen jetzt ein bisschen was Gutes.
Hadis Gartenschau. Ich habe gepflanzt in den letzten zwei Wochen. Ich bin ein bisschen durchgedreht, was die Pflanzenkäufe angeht. Ich habe den Grund noch nicht vorbereitet
gehabt.
Warst
du wieder bei Chibo und bei Rossmann?
Nee. Ich war in einem Blumengeschäft und habe da wirklich ein bisschen die Kontrolle verloren. Und zwar auch vor allen Dingen so voreilig. Ich habe viel zu früh diese Sachen gekauft, weil natürlich musst du, wenn du ein Beet anlegst, ein paar Sachen schon vorbereiten. Du musst den Grund vorbereiten, du musst die Gras entfernen, du musst dies, du musst jenes machen, du musst das nochmal düngen, du musst nochmal Humus und so weiter drauflegen, Kompost, Erde nochmal verteilen und dann erst kannst du pflanzen. Habe ich natürlich anders gemacht. Ich habe die Pflanzen gekauft und dann erst den Rest gemacht. Und dann war ich die letzten Tage immer damit beschäftigt, diese Pflanzen in ihren kleinen Töpfen immer zu wässern, damit die mir nicht wegtrocknen und dann aber natürlich, ne, so.
Testfall, kann es irgendwie sein, dass du überfordert bist? Wieso willst du nicht einfach doch Personal einstellen?
Nee. Also
ich habe das Gefühl, dass sich das ein bisschen.
Nee, es macht ja aber auch Spaß. Und jetzt habe ich natürlich.
Bisschen also, viel ist.
Ich hätte
für dich.
Es natürlich aus meinem ersten Beet schon wissen sollen, dass es da eine gewisse Reihenfolge gibt, in dem man Dinge macht. Dann habe ich aber bei meinem zweiten Beet, bei meinem Schattenbeet, genau das Gleiche gemacht. Erst die Pflanzen gekauft und dann gemerkt, nee, scheiße, ich kann
also,
die
nicht. Scheinbar auch ein Schattenbeet. Schattenbeet, lass es mich, ist es so, dass es da einfach nur Sachen gibt, die einfach nur im Schatten müssen.
Ja, na klar.
Da gibt es extra, es ist ja wirklich eine Philosophie ein für sich.
Ja, ich musste auch ein paar Sachen aus meinem Südbeet ausbuddeln, weil die überhaupt nicht für da gemacht haben. Das habe ich irgendwie falsch gekauft. Eigentlich habe ich da schon ein bisschen drauf geachtet, aber das habe ich falsch gekauft. Dann musste ich den Eisenhut, der aber auch übrigens giftig ist, musste ich dann nochmal ausbuddeln, ja, und den nochmal umsetzen.
Der ist giftig?
Der ist
das
giftig.
Das heißt, da darf man dann, da musst du eh Handschuhe tragen, oder wie?
Nee, da musst du keine Handschuhe tragen. Du musst schon gucken, dass die Kinder zum Beispiel nicht essen.
Wie giftig ist der? Wie viel brauche ich, damit ich jemanden vergifte?
Wen willst du um die Ecke bringen?
Weiß ich noch nicht.
Das ist die entscheidende Frage.
Guck ich mal.
Ja, dann guck doch mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber er ist giftig. Also man muss schon ein bisschen drauf achten, wenn man kleine Kinder hat, die da so rangehen, das ist nicht die beste Idee. Auf jeden Fall, den musste ich aber ausbuddeln. Der war für das Südbeet nicht, das Sonnenbeet nicht wirklich gemacht. Der musste dann nochmal in den Blumentopf, weil natürlich Witzig. Das Schattenbeet noch nicht fertig vorbereitet war zum Einpflanzen. Und da sind wir jetzt. Also es ist irgendwie, ich habe ein Beet jetzt final fertig, auch mit den richtigen Pflanzen, die auch die Witterung abkönnen und den Standort abkönnen. Aber mein Schattenbeet, da bin ich noch ein bisschen beschäftigt mit. Aber ich glaube, das Sonnenbeet wird sehr schön.
Also du bist auf einem guten...
Ich bin auf einem guten Weg. Auf einem guten Beet. Das wird gut.
Toll. Ich bin ja so gespannt. Hast du eigentlich noch auf dem Schirm, dass du Aminata und mich und auch viele andere eingeladen hast? Wann war das?
Im Juni.
Also ich freue mich sehr, Tess, weil ich will jetzt auch mal wieder hin. Weil das letzte Mal, als ich ja da war, haben wir ja Tratsch und Tacheles zum allerersten Mal draußen aufgenommen. Deswegen, ich sehe immer dann die Fotos und höre ganz viel und finde es super spannend. Und bin tatsächlich gespannt, wie es wirklich ausschaut und auf das Kleine. Gibt ein richtiges Spektakel, ne?
Moment.
Gibt es rote TeppichfotografInnen?
Nee, habe ich noch nicht vorbereitet, kann ich aber. Ich frage einfach meinen Nachbarn,
Gerald. Überleg grad, welche Farbe ich trage, weil grün, also orange passt toll zu grün. Weil der Rest ist ja eher so, ist ja viel grün in so welchen Gärten.
Ja, ist viel grün, ja, aber es gibt natürlich ein Farbkonzept, obviously.
Ja, aber fotomäßig musst du überlegen, also es gibt Gras und Bäume.
Ich würde gelb,
orange passt gut.
Ich würde gelb oder orange tragen, weil das natürlich auch mit dem Blau... Das Steppensalbeis und das
Machst
Eisenhut
du gelb, ich mach orange.
Ja, können wir gerne machen.
Super. Testfall.
Ja.
Geht schon wieder vorbei hier alles.
Schön, ne?
Was
gut,
wir
dass wir uns
nochmal
abgesprochen haben. Schickt uns gerne noch mehr Themen.
Ja. Schickt uns Themen. Eine Serie müssen wir noch gucken. Nee, ich zumindest. Nämlich, die kam auch als Vorschlag, nämlich Beef.
Ja.
Jemand von euch meinte, dass wir unbedingt über Beef sprechen sollen. Die Tess war jetzt natürlich schon längst geguckt. Ich war so, was ist Beef? Kenn ich nicht. Ich esse doch gar kein Fleisch mehr manchmal. Aber ich schaue es mir an und wir reden drüber, oder?
Guckt euch das an und ich glaube, es wird gut und wir besprechen das dann in der nächsten Folge mit euch. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ach so, abonnieren nicht vergessen.
Ach ja.
Weiterempfehlen nicht vergessen.
Macht mal.
Liken nicht vergessen.
Ja,
all die guten Dinge.
Die
Bis dann.
Die ganze Bandbreite. Tschüss.
Tschüss.